Das Gesundheitswesen ist dann effizient, wenn niemand mehr Zeit hat, krank zu sein. Oder noch einer, Formulare sind effizient, bis man sie ausfüllen muss. Ja, jetzt kommt aber der Ernst. Was aber ist eigentlich Effizienz? Ist das Kunst oder kann das weg? Und falls nicht, wie misst man sie? Wie unterscheidet man die richtige von der falschen Effizienz? All dem wollen wir in einer neuen Gesprächsserie nachgehen. Heute Teil 1 zum Auftakt. Was heißt hier eigentlich Effizienz? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines hoffentlich effizienten Evidenz-Update-Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler, vielleicht effizient. Moin, Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Danke, ich bin gut versorgt und es geht mir effizient wie eh und je.
Hatten Sie auch schon einen effizienten Vormittag?
Ja, soweit das geht. Ein Termin jagt den anderen, aber jetzt haben wir hier Podcast-Aufnahme und ich bin voll und ganz bei Ihnen und beim Thema.
Ich hätte jetzt fast bösartig geantwortet und gesagt, in der Hochschulmedizin geht das gar nicht, einen effizienten Vormittag zu haben.
Also entweder prallt man gegen Datenschutz oder IT-Probleme oder gegen rechtliche Probleme, oder das gehört mit zum Geschäft und ich glaube, das trifft nicht nur für die Universitätsmedizin zu.
Das stimmt. Oder man prallt gegen Kollegen oder Patienten. Auch das gehört mit dazu. Ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht, bevor wir einsteigen. Ich will sie einfach mal so chronologisch aufzählen zum Thema Effizienz im Gesundheitswesen. Das ist das Thema unserer neuen Serie. 24. Juli 2024 ist also ziemlich genau ein Jahr her. Damals Olaf Scholz, noch Bundeskanzler. Zitat: Bei der Kranken- und Pflegeversicherung muss man alles machen, was man an Effizienzgewinn zustande bringen kann. Dann am 8. Januar dieses Jahr auch Bundesverband positioniert sich zur Bundestagswahl. Titel des Papiers: Weniger Verschwendung, mehr Effizienz. Dann in diesem Jahr, 7. April, Franz Knieps, damals war er noch Vorsitzender vom BKK-DAF-Verband, sagte in der Welt, Zitat: Deutschland schafft es, aus einem systemischen Überfluss, was die Zahl von Ärzten und Pflegekräften pro Einwohner betrifft, einen nahezu flächendeckenden spürbaren Mangel zu organisieren. Zitat Ende. Und dann Mitte Mai Bundesministerin Nina Wagen im Bundestag, Zitat: Wir haben es mit ineffizienten Strukturen, mit fehlender Nachhaltigkeit bei der Finanzierung, mit Fachkräftemangel und unzureichender Digitalisierung, mit einem Übermaß an Bürokratie zu tun, Zitat Ende. So, jetzt könnte man sagen, diese vier Belege alleine sind Grund genug, dass wir mal über Effizienz reden müssen. Deswegen tun wir es auch. Das ist jetzt nur kursorisch eine Auswahl, die mir zugeflogen ist. Warum, Martin Scherer, müssen wir über Effizienz reden?
Weil völlig unklar ist, was das ist.
Offensichtlich.
Also was überhaupt meinen wir, wenn wir von Effizienz sprechen? Geht es nur ums Sparen oder geht es darum, Ressourcen sinnvoll einzusetzen?
Mhm.
Und für was? Im besten Fall für das, was wirklich zählt, nämlich für das Patientenwohl. Also im Kern geht es doch bei Effizienz und Gerechtigkeit, dass jeder Euro, der im Gesundheitswesen ausgegeben wird, ein Euro ist, den wir anderswo nicht ausgeben können, und deshalb sollte er Wirkung zeigen. Also Effizienz heißt nicht mehr machen, sondern das Richtige machen. Und damit, Herr Nössler, sind wir bei einem Ziel, das nicht technokratisch ist, sondern eher ethisch.
Mhm. Nicht mehr machen, sondern vielleicht sogar weniger. Hm? So. Sie haben jetzt schon, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, Sie haben jetzt schon über Euros gesprochen. Da wird es dann wahrscheinlich nochmal interessant, nämlich inwieweit Effizienz vor allem ein betriebswirtschaftlicher Begriff ist. Kurz vorweg für alle Hörerinnen und Hörer, was haben wir hier vor? Es hat gute Gründe, dass wir uns mit diesem Effizienzbegriff beschäftigen, eben weil, wie Sie sagen, es offensichtlich da auch Missverständnisse gibt und wir alle über Effizienz reden, aber oftmals vielleicht nicht dasselbe meinen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, mal in einer ersten Staffel mit wahrscheinlich 4 Episoden uns diesen Begriff zu nähern und wie man ihn messen kann. In der ersten eher mal so die Begriffsbeschreibung. Dann wollen wir schauen, was wissen wir weltweit, ne? Also was kennen wir aus anderen Ländern, was sagt auch die Evidenz. Dann gucken wir uns in Folge 3 einen eher systemischen Zugang an, wie man versucht hierzulande Effizienz zu messen. Und dann haben wir uns für Folge 4, und das könnte wahrscheinlich eine der schlimmsten für uns werden, vorgenommen, dass wir mal über Implementierung sprechen. Wie könnte das gehen? Und wenn wir uns ehrlich machen, Martin Scherer, es wird wahrscheinlich nicht bei diesen 4 Episoden bleiben, oder?
Dafür hat einfach zu viele Schichten das Thema, um es in 4 Episoden komplett abzuhandeln. Effizienz ist kein statischer Begriff. Sie verändert sich mit dem System, mit der Erwartung und mit den Herausforderungen. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann stehen wir ja erst am Anfang einer viel größeren Debatte.
Hm.
Also das wird eine längere Sache werden.
Mhm. Diese 4 Zitate, die mehr oder weniger willkürlich bei mir gelandet sind, die haben aber vielleicht ein Clou, weil sie uns schon darauf hinweisen, was sie gesagt haben, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt, was mit Effizienz gemeint sein könnte. Und ich habe mir gedacht, Herr Scherer, wir versuchen mal sowas wie so einen kleinen Effizienzklosar aufzubauen. Den könnte man dann idealerweise auch mal aufschreiben. Wenn man sich versucht, mit diesem Thema zu beschäftigen, dann fallen einem ganz viele Stichworte zu. Wir haben also Effizienz, dann haben wir immer auch den Begriff der Effektivität, den wir davon abtrennen müssen. Im Gesundheitswesen haben wir noch Wirksamkeit, ja, also wenn ich an Intervention denke, Efficiency, Effectiveness und Efficacy. Und wenn man dann noch weiter gräbt in der Gesundheitsökonomik, dann haben wir Benefit, Outcome, Zusatznutzen, Real World Effectiveness, Cost Effectiveness und dann auch noch Versorgungsrelevanz. Und wenn ich unsere Folge 3, 4, 2 eher so richtig erwarte, dann reden wir auch über Qualis, Dallis, Eiser und Co. Vielleicht dröseln wir es mal ein bisschen auf, Martin Scherer. Also Effizienz, Effektivität und Wirksamkeit.
Also das ist wirklich ein Begriff Dschungel und man tut gut daran, erstmal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Also ganz am Anfang steht die Wirksamkeit, das ist die Efficacy, das ist die Frage, wirkt eine Intervention unter idealen Bedingungen? Zum Beispiel in einer kontrollierten Studie bei ausgewählten Patientinnen und Patienten unter optimalen Voraussetzungen. Dann kommt die Effektivität, also im Englischen die Effectiveness. Wie wirkt die Intervention unter Alltagsbedingungen in der realen Versorgung mit all ihren Unschärfen, Begleiterkrankungen, Abweichungen vom Protokoll? Das wäre die Effectiveness. Und schließlich die Effizienz. Das ist dann die Frage, wie gut ist das Ergebnis im Verhältnis zum Aufwand? Was kostet es? Nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit, Personal und an Ressourcen. Das waren, glaube ich, die 3 Begriffe, die Sie aufgerufen haben.
Genau.
Es gäbe dann noch die Begriffe Outcome, klinischer Nutzen, Zusatznutzen, Qualis, Dallis und so weiter. Incremental Cost Effectiveness Ratio. Wie weit wollen wir denn gehen, Herr Nössler?
Vorschlag. Wir könnten, weil wir die Hörerinnen und Hörer ja nicht verlieren wollen, den Klosar machen wir über die Folgen hinweg vollständig, aber belassen es jetzt vielleicht erstmal bei diesen 3 E für den Anfang, dass wir den Effizienzbegriff mal kurz erklärt haben. Und wir können dieses Klosar ja aufschreiben, oder? So. Und das machen wir dann wohin?
Lassen Sie mich raten. In die Shownotes?
100 Punkte. So.
Danke.
Wollen wir das so machen? Bleiben wir bis hierhin bei den 3 E und erklären Outcome und Zusatznutzen und Versorgungswirksamkeit später?
Absolut.
Sehr gut. Dann will ich gleich mal so ein bisschen mit einem Aspekt da reingehen, Stichwort Effizienz. Wir werden wahrscheinlich hier und da immer wieder drauf zu sprechen kommen, inwieweit Effizienz eben auch ein ökonomischer / betriebswirtschaftlicher Begriff sein könnte. Und da will ich jetzt mal diesen Ökonomiebegriff reinbringen. Sie erinnern sich auch, Karl Lauterbach wollte das Gesundheitswesen immer
entökonomisieren.
Nochmal 100 Punkte, phänomenal. Genau, das war eines seiner ganz, ganz wichtigen Schlagworte. Entökonomisierung des Gesundheitswesens, hat er immer wieder gesagt. Und wenn man das bei Lichte betrachtet, Herr Scherer, bedeutet ökonomisches Handeln ja nach Effizienzgesichtspunkten zu handeln. Dann ist ja, Hand aufs Herz, Entökonomisierung eigentlich der größte Unfug, den man machen kann, wenn man eigentlich mit den wenigen Mitteln das Beste rausholen will. Der Mann meinte Entkommerzialisierung, nicht? Also das Gesundheitswesen aus dem Primat des medizinisch-industriellen Komplexes herauszunehmen und das Patientenwohl wieder nach vorne zu rücken. Darum ging es doch, oder?
Jetzt haben Sie mir eigentlich schon mein ganzes Pulver verschossen. Völlig korrekt. Also der Begriff Entökonomisierung ist in der Debatte ziemlich missverständlich und eigentlich auch etwas unfair gegenüber der Ökonomik. Denn wie Sie sagen, Ökonomie im ursprünglichen Sinne ist nichts anderes als die Lehre vom sinnvollen Umgang mit knappen oder sagen wir lieber mal begrenzten Ressourcen. Knapp sind sie ja nicht, die Ressourcen, sie sind begrenzt. Und davon haben wir im Gesundheitswesen eigentlich erstmal genug. Wenn sie sinnvoll eingesetzt würde, hätten wir genug Zeit. Wir hätten, das ist meine Hypothese, genug Pflegekräfte. Wir hätten genug Budget, wenn wir es sinnvoll einsetzen würden. Und völlig richtig, was Lauterbach meinte, ist die Entkommerzialisierung. Also, dass das Patientenwohl nicht im Diktat von Renditeerwartungen oder vielleicht sogar Shareholder-Logiken untergeordnet wird, dass Medizin kein Geschäftsmodell ist, sondern dass es ethisches Handeln bleibt, so wie man sich's mal geschworen hat. Das Primat der biomedizinischen Ethik, also der Grundsatz, was nützt dem Patienten, was schadet ihm, das muss eigentlich im Zentrum stehen. Das könnte auch eine unserer ersten Key Messages sein. Und gerade da ist Effizienz kein Gegensatz, sondern eigentlich ein Mittel der Gerechtigkeit. Also wenn wir an der einen Stelle Ressourcen vergeuden, nehmen wir an der anderen Stelle etwas weg.
Ja.
Das ist eigentlich eine Frage der Gerechtigkeit.
So ist es. Und Sie haben schon gesagt, naja, knappe Ressource nicht. Es wird immer über knappe Ressource gesprochen. So knapp ist die ja bei uns nicht, die Ressource nicht. Also wir haben den Sachverständigenrat mit seinem 224er Gutachten, der sagte, nee, wir setzen sie nur falsch ein. Und wir geben jedes Jahr, was geben wir aus, 500 Millionen Euro im Gesundheitswesen. Das ist nicht wenig, ne?
Richtig, ja. Und Ökonomie ist ja auch nicht das Problem, sondern Ihre Verwechslung mit Gewinnmaximierung.
Genau. Sie haben eine Arbeit mitgebracht, Sie haben ganz viele Arbeiten mitgebracht, die wir vielleicht so ein bisschen als Steigbügel benutzen können für das Gespräch. In dieser Arbeit, die ist von Vika Saini und Kollegen, und da ist ein Autor, dessen Name ist mir dann sofort aufgefallen, der steht mittendrin, mitten in der Mitte, David Klemperer. Martin Czeranek, vielen bekannt hier in der Szene, auch den Hörern. Das ist eine Arbeit mit der Überschrift Drivers of Poor Medical Care von 2017 im Lancet. Und das sind sehr interessante Kreise, nenne ich es mal, da drin. Was sind die Treiber für schlechte Medizin? Was haben die da rausgearbeitet?
Ja, wirklich ein bemerkenswerter Beitrag an Drivers of Poor Medical Care. Was die Autoren da machen, das ist eine systematische Demontage des Mythos, dass schlechte Medizin vor allem ein individuelles Versagen sei. Stattdessen zeigen sie, wie tief verankert strukturelle Fehlanreize und systemische Dynamiken doch wirken können. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ja, auch in den USA und in anderen Ländern. Was sie machen ist, sie identifizieren drei große Kategorien: Überversorgung, Unterversorgung und Fehlversorgung. Völlig überraschend, Herr Nöffler. Begriffe, mit denen wir hier noch nie was zu tun hatten.
Ja, brauchen wir Klosar.
Also too much, too little, too wrong. Ja, entweder zu falsch, zu wenig oder zu viel. Wenn man das unterlässt, hat man gute Medizin. Wie könnte die Welt doch so einfach sein? Und sie machen vor allem deutlich, diese Probleme existieren nicht getrennt voneinander, sondern sie verstärken sich gegenseitig. Man könnte fast sagen, wenn man zu viel macht, dann fehlt oft gleichzeitig das Richtige. Und wenn man das Falsche macht, blockiert es Ressourcen für das Notwendige. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht kognitiv verknotet.
Nee, überhaupt nicht.
Also, aber wirklich eindrücklich ist, wie die Autoren die Treiber dieser schlechten Medizin darstellen, und zwar anders als es oft gemacht wird, auch oft aus interessensgeleiteten Kreisen, nicht moralisch aufgeladen, sondern mit so einer strukturellen Denke. Und an erster Stelle steht nicht das Geld. Wenn wir medizinische Leistungen nach Quantität vergüten statt nach Qualität, dann ist es ja eigentlich logisch, dass mancher Eingriff öfter gemacht wird, als er sollte. Und ein ganz wesentlicher Bereich ist der Bereich Wissen und Unsicherheit. Also Studienkenntnis ist nicht immer da, und wenn sie da ist, wird sie nicht immer angewendet, teils aus Gewohnheit, teils aus Angst vor Haftungen, teils aus subjektiver Überzeugung. Eine weitere Dimension, die eine Rolle spielt, ist die Macht. Also wer entscheidet eigentlich in einem System, was gute Medizin ist? Welche Dynamiken wirken da? Welche Rollenerwartungen? Und die Stärke der Arbeit liegt eigentlich darin, dass sie die Verantwortung auf viele Schultern verteilt, aber nicht um eine Verantwortungsdiffusion zu erzeugen, sondern um das Problem realistisch zu erfassen. Es ist eben kein einzelner Arzt, der überbehandelt. Es ist ein System, das ihn dafür belohnt.
Ich hatte den Eindruck, beim Betrachten dieser Kreise, ich sage das jetzt wirklich mal so, oder was ich sehr eindrücklich fand, und das wiederum war mein Eindruck, dass sie es gut schaffen, über auch die Art, wie sie es darstellen, zu vermitteln, das ist eine multimodale, multifaktorielle und die Faktoren sich gegenseitig beeinflussende Sache. Und wie Sie sagen, es wird nicht eine Kausalität benommen und sagt, die böse pharmazeutische Industrie ist schuld, die böse Kardiologie ist schuld. Und, ne, also diese Einzelproblematik, die wir ja auch oft betrachten, sondern es sind die Dinge, die sich gegenseitig verstärken und beeinflussen.
Und in den Kreisen gibt es einzelne Kompartimente, das Globale, das Internationale, das Nationale, das Lokale, Regionale und vor allem die unterschiedlichen Dimensionen, die eben schon angeklungen sind, da kann man ein eigenes Glossar machen, Geld, Macht, Wissen und Unsicherheit. Und da zeichnen sie schon ein ganz gutes systemisches Bild. Die Arbeit benennt relativ klar, was schief läuft. Und was die Autoren vorschlagen, ist eine neue Aufklärung, mehr Transparenz, mehr Dialog. Aber wenn ich das mal vorsichtig kritisieren darf, vieles bleibt abstrakt. Und was uns fehlt, das merken wir auch in der Leitlinienarbeit oder auch in der Praxis, das sind eigentlich konkrete Steuerungsinstrumente, die Gutes fördern, die Schlechtes begrenzen, ohne dabei eben neue bürokratische Hürden aufzubauen. Also als Grundlagenarbeit wunderbar, eigentlich schon fast eine Pflichtlektüre, aber wie geht's dann weiter? Das ist dann unser Job, hier ein paar Schritte weiterzugehen in unserer ersten Staffel.
Ja, und wir können zumindest schon, Sie haben ja neulich das intrapodcastuelle Cliffhangern erfunden und etabliert. Da komme ich jetzt nicht dran vorbei, das auch zu machen. Wir können, glaube ich, an der Stelle schon so viel Cliffhangern, dass spätestens bei der Frage der Implementierung und wie man systemisch effizienter wird, das ein ziemlicher Brocken sein wird, ein ziemliches Brett, ne? So.
Okay, Wir probieren es einfach. Und welche gute Serie kommt nur mit einer Staffel aus?
Ja, richtig.
Denken Sie nur an The Rookie. Ja, 7 Staffeln.
Ja, und vielleicht kriegen wir ja auch 10 Staffeln hin. Das müssen wir mal schauen. Und am Ende brauchen wir vielleicht auch mal den ein oder anderen Gesprächsgast, der uns da ein bisschen bei gedanklichen Knoten helfen kann. Gehen wir nochmal zurück zur Begriffsdefinition. Also die Arbeit von Saini und Kollegen ist verlinkt, ist leider hinter der Paywall. Manchmal reicht dann eine E-Mail einfach an die Autoren, dann kriegt man eine Autorenkopie. Lesenswert, und vielleicht machen wir das Glossar noch dazu, zu diesen Einflussfaktoren, zu den Treibern. Dann kann man ja ein bisschen das übersetzen. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Begriff Effizienz. Wir hatten schon dieses Beispiel mit Lauterbachs Entökonomisierung, die natürlich ganz anders gemeint sein muss. Ich habe manchmal den Eindruck, Martin Scherer, dass sobald der Begriff Effizienz auftaucht, nicht nur im Gesundheitswesen, aber natürlich jetzt ganz besonders, weil wir uns mit dem beschäftigen, dass sobald er auftaucht, das Ganze immer schon nach Dollarnote riecht. Nicht? Also sobald das genannt wird, hat man das Gefühl, ach, da winkt irgendein BWLer hinter irgendeiner Tür. Nicht? Also etwas sehr, sehr Monetäres. Geht Ihnen das auch so?
Ja, der Effizienzbegriff ist stark ökonomisch aufgeladen. Und zwar im engen betriebswirtschaftlichen Sinne. Also wenn jemand Effizienz sagt, dann denken viele sofort an billiger oder schneller. Dann denken sie an Durchlaufzeiten, an Kostenstellen, an Budgetziele.
DRG ist das Effizienzsystem, ne?
Genau. Aber im Gesundheitswesen funktioniert das eben nicht eins zu eins. Also hier ist der Output eben nicht ein Produkt, sondern was, Herr Nöffler?
Ja, Gesundheit.
Jawohl, ein gesundheitliches Ergebnis, das oft gar nicht so leicht zu messen ist, das sage ich Ihnen als Versorgungsforscher. Der Input ist nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen, Zuwendung, Zeit, Geduld. Und da ist es nicht sinnvoll, Effizienz rein monetär zu denken. Also dann laufen wir Gefahr, dass wir das aus dem Blick verlieren, worum es eigentlich geht im Gesundheitswesen.
Ja, und da haben wir, das werden wir wahrscheinlich in dieser heutigen Episode auch gleich noch besprechen, haben Sie jetzt schon, glaube ich, eine nächste wichtige Fragestellung aufgemacht, nämlich Sie sagten so beiläufig, ja, als Versorgungsforscher kann ich Ihnen sagen, das ist gar nicht so leicht zu messen. In dieser Aussage steckt ja etwas drin, was, glaube ich, ganz relevant ist, nämlich, dass oftmals völlig unklar ist, welche Outcomes bedeuten für uns Effizienz, nicht? Also da sind wir in verschiedenen Perspektiven. Und dann können sich auch Effizienzbegriffe ja konfligieren, oder?
Dann muss man nämlich auch die Frage stellen, was nicht nur was kostet es, sondern was bringt es dem Patienten? Mhm. Was bringt es der Gesellschaft? Manchmal ist eine teure Intervention effizient, wenn sie Krankenhausaufenthalte vermeidet. Manchmal ist eine günstige Leistung ineffizient, wenn sie unnötig ist oder Schaden anrichtet. Also die Kostenbrille allein reicht hier nicht.
Mhm. Machen wir es nochmal etwas komplizierter. Vielleicht ist die Erhöhung des Komplexitätsgrads ein notwendiges Stilmittel und eine notwendige Fingerübung in unserem Gespräch, damit wir dann hinterher einen schönen Abstieg haben von dem Berg, auf den wir uns jetzt draufrobben. Am Ende wird die Sache doch noch komplexer, wenn wir uns erstmal verständigen müssen, über welche harten Outcomes, vielleicht sogar weiche Outcomes, wir reden wollen, welche wir messen wollen, welche wir bewerten wollen. Und jetzt wird es noch bekloppter, welche Cut-offs und Thresholds wir dann überhaupt einziehen und sagen, ab dann betrachte ich eine Leistung als effizient. Haben Sie jemals erlebt, dass wenn von wem auch immer im Gesundheitswesen die Frage oder Forderung nach mehr Effizienz gestellt wurde, automatisch und sofort ein Vorschlag für ein Outcome mitgeliefert wurde?
Ja, das ist die Herausforderung. Also was bewerten wir eigentlich, wenn wir Effizienz beurteilen wollen? Also zunächst mal vielleicht nochmal eine kleine Glossar zum Thema Outcome. Das sind die Ergebnisse, die überhaupt zählen sollen. Sind es harte Outcomes wie Mortalität oder Krankenhauseinweisung oder sind es weichere, die Patienten berichtete Outcomes, Lebensqualität, Funktionsfähigkeit, Angstreduktion? Und klar, da wird es kompliziert. Also ein Mensch mit wenig Schmerzen, der aber sozial isoliert ist, der ist vielleicht nicht wirklich besser versorgt. Ja, und dann wirklich auch die Frage der Messung. Wie vergleichen wir verschiedene Interventionen oder Programme miteinander? Also da hilft uns schon die gesundheitsökonomische Methodik, die Qualis, die Dailies und so weiter. Wir kommen noch dazu. Wenn ein Medikament ein halbes Quali bringt, aber 10 Jahre lang täglich Nebenwirkungen verursacht, Herr Nössler, ist es dann effizient?
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber auch da, Martin Scherer, kommt sich auf die Perspektive an. Kann es nicht Patienten geben, denen die Nebenwirkungen nicht so wichtig sind?
Richtig, also da kommt die subjektive Komponente rein und die wiederum bestimmt das Outcome. Also vielleicht geht es ja dann mehr um Angstreduktion oder um Funktionsfähigkeit und die wiederum, die orientiert sich an den Lebensumständen. Also ich habe in meinem Multimorbiditätsvortrag immer so einen Fall, Herr H., der sehr viele Erkrankungen, sehr viele Medikamente hat und zu Hause eine Frau, die unter Agoraphobie leidet und rheumatischen Erkrankungen und anderen Ängsten. Und die ist auf ihn angewiesen. Seine Schulterschmerzen, die sind für ihn deshalb ein Thema, nicht weil er Schmerzen nicht aushalten kann, sondern weil sie ihn mit Autonomieverlust bedrohen und mit der Gefahr, sich um seine Frau nicht mehr kümmern zu können. Also das ist schon recht vielschichtig. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu sehr verknotet, das Ganze.
Ich habe das Beispiel so verstanden, dass es auch eine Kontextabhängigkeit gibt, wann welcher Outcome für wen, auch das ist ja wichtig, Relevanz hat. Da sind wir wieder auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen. Es kann ja eine individuelle Relevanz geben, eine Gruppenrelevanz und dann eine systemische Relevanz. Und auch im System gibt es ja Graduierungen. Und das Beispiel, das Sie gerade beschrieben haben, das ist eine Person, wo die größte Sorge der Autonomieverlust ist, die würde zum Beispiel Nebenwirkungen durch Schmerzmedikation eher in Kauf nehmen, ne?
Absolut. Und deshalb ist Patientenbeteiligung auch in der Forschung so wichtig. Und das ist ja etwas, es tut mir leid, Herr Nössler, wenn ich da immer wieder drauf zurückkomme, aber es gab ja in den ganzen Diskussionen um Covid, gab da überhaupt nur ein Outcome, was sich in den Medien durchsetzen konnte und das war?
Neuinfektion.
Neuinfektion oder dann am Ende auch die Mortalität.
Ja.
Und das ist ja das, was mich auch an dieser ganzen Diskussion so genervt hat, dass sowas wie Patientenbeteiligung, patientenzentrierte, patientenorientierte Forschung, Forschungsansätze in dieser ganzen Diskussion zu kurz gekommen sind. Das heißt, Effizienz beginnt mit der Frage, was wirkt, aber sie endet mit der Frage, was ist es uns wert? Und das ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch und gesellschaftlich hoch aufgeladen. Und wenn man sich das eingesteht, dann ist man schon mal einen Schritt weiter.
Können wir dann vielleicht sogar schon eine zweite Take-Home-Message destillieren, dass es zur Ermittlung und letztlich auch Verbesserung von Effizienz nicht den einen Outcome gibt, sondern es ganz viele verschiedene gibt, die man im Zweifel auch gemeinschaftlich betrachten muss und in jedem Fall verhandeln muss?
Zustimmung.
Zustimmung, okay. Take-Home-Message ist Doppelpunkt Zustimmung.
Nein, Sie haben sehr schön paraphrasiert oder vielleicht haben Sie es sogar ein bisschen neu formuliert. Ich bin mir gerade nicht so sicher.
Ich glaube, ich habe es paraphrasiert, ja. Es ist ja die einzige Kompetenz, die der Nössler hier mitbringt, ist das Paraphrasieren. Machen wir weiter. Nächstes Paper. Wir hatten initial über die Drivers of Poor Medical Care gesprochen und jetzt kommen wir einen Schritt näher der einer möglichen Betrachtung, was Ineffizienzen sind, also Stichwort Problembeschreibung. Das kommt so ein bisschen auch aus dieser Treiberecke, aber dann auch mit einem Clou aus dieser Identifizierung dieser Ursachen für Ineffizienzen im Gesundheitssystem eben auch Ansatzpunkte und Hebel zu identifizieren. Das ist eine Arbeit von Jonathan Zeilis und Kollegen. Die ist natürlich auch verlinkt und ist, glaube ich, auch erst vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Und die zeigt natürlich etwas, was hinlänglich bekannt ist, dass wir in Deutschland bei der sogenannten vermeidbaren Mortalität, nennen die das, glaube ich, im europäischen Wettbewerb relativ niedrig liegen. Aber dafür müssen wir sehr viel Geld ausgeben. Also das ist soweit bekannt. Aber sie haben eben auch diese Ursachen, vermeintliche Ursachen versucht zu identifizieren, die zu Ineffizienzen führen können. Welche sind das?
Das ist ein schönes Paper, es ist nicht ganz neu, es ist 2017 erschienen und sie unterscheiden zum Beispiel zwischen technischer Ineffizienz, also der Frage, wird das, was getan wird, auch gut gemacht, zwischen allokativer Ineffizienz, tun wir überhaupt die richtigen Dinge? Und was dabei besonders deutlich wird, auch Länder mit sehr hohen Gesundheitsausgaben, wie zum Beispiel Deutschland, die sind natürlich nicht automatisch effizient. Im Gegenteil, wir leisten uns an vielen Stellen eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Input und Outcome. Ich bin da ganz bei Franz Knieps, wie man das nur schaffen kann. Also, dass man gemessen an dem Geld, das man investiert, ein doch sehr ausbaufähiges Ergebnis erzielt. Ja, die Ursachen von Ineffizienz, die werden in dem Paper klar genannt. Also zum Beispiel der übermäßige Einsatz von Krankenhausleistungen, unkoordinierte Versorgung, vermeidbare administrative Komplexität, vermeidbaren, inadäquaten Personaleinsatz. Also welcome to Germany, würde ich fast sagen.
Klingt ja fast so, als hätte der Sachverständigenrat 2024 von denen abgeschrieben. Nein, Quatsch. Wenn man sich diese Sache anguckt, also Sie haben gesagt, es gibt quasi zwei große Cluster. Es gibt technische Ineffizienzen und allokative Ineffizienzen. Und offensichtlich sind wir in Deutschland gerade nicht technisch ineffizient. Das wäre das Low-Income-Country-Problem. Sondern wir sind allokativ ineffizient, indem wir Dinge tun, die wir einfach lassen sollten. Und Sie haben verschiedene Ursachen jetzt aufgezählt, die Silas und Kollegen da zitieren haben. Und das scheint wieder in das einzuzahlen, was wir jetzt vorhin gerade besprochen haben, dass wir bei der Frage, woher kommen Ineffizienzen oder was wäre effizient, nicht uns in absoluten Beschreibungen, in Kriterien, sondern in relativen offensichtlich bewegen können. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diese Relation einmal beschreiben und wie kann man aus dieser Beschreibung dieser Relationen dann tatsächlich auch herausarbeiten, was sind Messinstrumente und dann wiederum auch Outcomes, die wir daraus definieren könnten. Dann wird es ja interessant, weil offensichtlich haben wir ja heute schon das Problem, dass Politik das, was Sie gerade beschrieben haben, was schon komplex genug ist, null versteht und deswegen einfach nur mit diesem Effizienzbegriff rumfabuliert.
Effizienz ist in der Tat ein relationaler Begriff, das stimmt. Die bemisst sich immer im Verhältnis zu etwas anderem. Also was bringt eine Therapie in Relation zu ihren Kosten, ihrem Aufwand, ihren Nebenwirkungen. Und damit diese Relation überhaupt Sinn macht, muss man vorher sagen, was will ich eigentlich erreichen? Und das kriegen wir als Wissenschaftler vielleicht noch einigermaßen hin, aber die politische Debatte, die versagt an dieser Stelle ganz oft. Also ich beobachte, dass Effizienz dann oft zur Lehrformel wird. Schon ein Wort mit Glamour, aber oft auch ohne Substanz. Also alle wollen effizienter werden, aber keiner sagt in Bezug worauf. Und deshalb ist dieser relationale Kernaspekt so ein wichtiger. Ein System, das immer nur effizienter werden soll, ohne zu sagen, wofür, läuft tatsächlich Gefahr, einfach nur billiger zu werden. Und dann landen wir in einer, nennen wir es mal, kalten Ökonomisierung, in der das Patientenwohl möglicherweise gar keine Rolle mehr spielt. Also ich würde die Debatte gerne in eine Richtung lenken, wo wir uns trauen zu sagen, diese Intervention bringt zu wenig, also lassen wir sie, oder diese Maßnahme bringt viel, auch wenn sie teuer ist, also finanzieren wir sie. Aber dafür, Herr Nössler, brauchen wir klare Outcomes, gute Daten, Mut zur Priorisierung und vor allem Mut zur Transparenz.
Ja, und korrigieren Sie mich, aber offensichtlich scheitert es ja schon an genau dem Punkt. Es wird, dieser Effizienzbegriff ist wie so ein Buzzword, ne? Vielleicht Bingo, keine Ahnung, gesundheitspolitisches Bingo. Alle benutzen Effizienz, genauso wie Prävention, ist auch ein total geiler Begriff. Alle benutzen Prävention, haben gar keine Ahnung, wovon sie eigentlich sprechen. Und auf einmal geht es darum, mir eine neue Therapie zu verabreichen. Wenn wir nochmal zurück an den Punkt sind, dass das etwas Relationales ist und dass wir immer erstmal auch Outcomes verhandeln müssen, dann müssen wir Messinstrumente verhandeln. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir müssen den Vergleich verhandeln. Wir müssen Baseline verhandeln. Da sind wir doch noch gar nicht. Also
Das sind wir noch gar nicht. Wir sind noch auf der Buzzword-Ebene. Und ich würde Ihnen da zustimmen, Herr Nössler. Wie glaubwürdig ist denn eine Politik, die ständig von Effizienz spricht, aber keine Ahnung hat, wie man sie misst, die keine Qualis kennt, keine ICER berechnet, nicht zwischen Effektivität und Effizienz unterscheidet. Das ist so, als würde jemand von Klimaschutz sprechen, ohne zu wissen, was CO2 ist. Das ist jetzt, soll kein Politik-Bashing sein, aber das ist ein Problem an der Debatte.
Ja. Wichtiger Punkt, dieser Einschub. Wir machen ja kein Politik-Bashing. Es ist ein Podcast, da darf man auch launig reden. Sonst wäre das ja Pro-Seminar, das wollen wir hier ja nicht. Das Gespräch soll ja eher der Inspiration dienen, was wir hier machen, im besten Fall der Aufklärung, auch der politisch Handelnden. Gehen wir mal konkret rein in dieses Relationale, das Sie beschrieben haben, und auch die Kontextabhängigkeit, die hatten Sie auch eingangs beschrieben, dass wir immer auch nach Kontexten schauen müssen. Ich versuche mal nur so beispielhaft ein paar Dinge reinzuwerfen, an denen man hoffentlich oder vielleicht sehen kann, wie konfliktiv das am Ende sogar werden kann. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal Apotheken. Wir wissen, Grippeimpfung darf man jetzt auch in Apotheken machen, jedenfalls in denen, die ein Curriculum abgeschlossen haben. Das nicht zu machen in Apotheken, das Impfen, würde aus Apothekersicht vollkommen ineffizient sein. Vielleicht sogar auch bei den Leuten, die sich da impfen lassen. Aus ärztlicher Sicht ist es vielleicht anders. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Heilkunde, niedrigschwellige Heilkunde durch nichtärztliche Gesundheitsberufe. Ich nehme mal die Gemeindekrankenschwester zum Beispiel. Das wäre aus ärztlicher Sicht hochgradig ineffizient. Jedenfalls wird es immer so kommuniziert, weil dann neue Schnittstellen, Probleme entstehen und so weiter und so fort. Vice versa. Nehmen wir das nächste Beispiel. Hausarztpraxis. Dort nicht alle Überdiagnostik aufzufahren, ist etwas Hocheffizientes, weil es Ressourcen schont. Das ist die Predigt nicht nur von Martin Scherer, sondern von allen. Aus der Fachgebietssicht, wo dann vielleicht ein schwerer Verlauf auf einmal entsteht, es ist hochgradig ineffizient, eben nicht das gesamte diagnostische Primborium aufzufahren. Also man kann im Prinzip alles, was man an möglichen Outcomes betrachtet, von anderen Seiten betrachten und es dann schon wieder doof finden, oder?
Da haben Sie mit Ihrer medizinjournalistischen Kreide eigentlich ganz schön das Spannungsfeld aufgemalt, in dem wir uns bewegen. Also dass Effizienz eben keine objektive Naturgröße ist, sie ist immer abhängig vom Kontext, vor allem von der Perspektive, was für die eine Berufsgruppe wie ein Versorgungsfortschritt aussieht. Das kann für die andere vielleicht eine Bedrohung ihres Selbstverständnisses sein oder eine Bedrohung ihrer Geschäftsgrundlage. Also wenn Sie zum Beispiel Apotheken nennen, klar, aus Sicht der Apothekerinnen und Apotheker mag es effizient sein, Impfleistungen zu erbringen. Sie sind niederschwellig, schnell organisiert, sie erreichen die Menschen, die sonst vielleicht nicht zum Arzt gehen würden. Und von uns Ärztinnen und Ärzten wiederum ist es eine ineffiziente Umgehung von Qualitätssicherung, von Diagnostik, von Haftungsfragen. Und beide haben irgendwo recht, eben nur aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Und was man an diesem Punkt schon mal intra-Evidenz-Update-mäßig ankliffhängern kann, das sind die Interessensfragen, die dabei auch noch eine Rolle spielen, aber die kommen noch. Oder nehmen Sie zum Beispiel einmal nicht ärztliche Gesundheitsberufe. Was für die einen ein sinnvoller Skillmix ist, wirkt auf die anderen wie Kompetenzverluste. Und dann sind natürlich, gibt's tragische Einzelfälle wie übersehene, abwendbar gefährliche Verläufe. Das tut dann weh, das ist menschlich und medizinisch äußerst bedauerlich, aber was man sich dann auch wirklich fragen muss, wollen wir ein System aufbauen, das die Hoffnung am Leben erhält, solche wirklich seltenen Fälle zu verhindern und dafür dann Hunderttausende unnötig diagnostiziert? Also an dem Punkt wird es dann ethisch heikel und dann sprechen wir nicht mehr nur über Ressourcennutzung, sondern auch über Zumutbarkeiten, über Risikotoleranz. Ja, und manchmal muss man dann einfach sagen, es war ein tragischer Verlauf, aber kein Beleg für ein systemisches Versagen. Im Gegenteil, vielleicht war es Ausdruck einer bewusst akzeptierten Unsicherheit, um andere Menschen vor Überdiagnostik und Übertherapie zu schützen. Aber Sie merken schon, Herr Nöffler, in welche Bereiche wir hier reinkommen.
Ja, aber offensichtlich muss man da reinkommen, oder?
Ja, weil Effizienz eben auch heißen kann, aushalten, dass man nicht alles verhindern kann. Und trotzdem verantwortungsvoll handeln. Das ist nicht bequem, aber notwendig.
Also ich ahne schon, Martin Scherer, dass die Implementierungsepisode, die wir uns vorgenommen haben am Ende dieser Staffel und die dann wahrscheinlich Milliarden Cliffhanger produziert für 10.000 andere Staffeln und Folgen.
Erstmal Milliarden Klicks, hoffe ich.
Ja, auch das, dass das so super heftig wird. In der Implementierungsepisode müssen wir dann ja auf die Dinge, die wir jetzt besprechen, uns auf den Weg begeben und Hebel suchen, ne? Wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich will nochmal an das Beispiel erinnern, das wir hatten in der Episode, die neulich erschienen ist, mit Thomas Kötter zusammen zur neuen Leitlinienversion Prostatakarzinom. Da hatten wir auch über die Frage gestellt, nicht? Wie weit muss Screening gehen und wie weit nicht? Nehmen wir das Thema Mammascreening, Mammographie-Screening. Da gibt es aus der kritischen Betrachtung der vorliegenden Evaluierungen ernstzunehmende und nicht unberechtigte Kritik, dass es bis heute keinen Beweis gibt, dass wir durch dieses sehr teure, sehr aufwendige und auch Überdiagnostik und Übertherapie produzierende Screening-Programm mehr Leben retten. Diesen Beweis gibt es bis heute tatsächlich nicht. Gesamtmortalität ist dadurch nicht verändert. Und wahrscheinlich haben Sie auch Frauen in Ihrer Bekanntschaft und Verwandtschaft, die von Brustkrebs betroffen waren oder sind. Jede Person, die ich kenne, ist dankbar gewesen, wenn sie das Gefühl hatte, es ist früh entdeckt worden.
Das ist genau da. Wenn sich die eigenen Lebenswelten dann deutlich von einer Bevölkerungsbetrachtung unterscheiden. Und ich hatte das einmal auch in einem Gerichtssaal, da war ich als Sachverständiger geladen. Und es ging darum, dass bei einem Patienten der PSA-Test nicht gemacht wurde und er dann dennoch Prostatakarzinom bekommen hat, dran operiert wurde mit allen Begleiterkrankungen und auch Therapienebenwirkungen und der einfach nicht verstehen wollte und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht verstehen konnte, dass es eben nicht sinnvoll ist, bei jedem Patienten einen PSA-Wert zu machen. Vielleicht können wir hier mal einen, wie nennt man das denn, einen retrospektiven Cliffhanger auf unsere letzte Episode machen.
Ja, genau.
Die vorletzte, also das, Herr Nöffler, die vorletzte.
Ja, genau, mit Thomas Kötter, Prostatakarzinom. Und dann gibt es noch eine Episode Krebsnachsorge, hatten wir auch, ne? Also es ist, vielleicht müsste es eher ein retrograder Cliffhanger sein, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, was wir wissen. Ich habe jetzt noch zwei Take-Home-Messages, glaube ich, gehört bei Ihnen heraus. Das eine ist ein wörtliches Zitat, das ich aufgeschrieben habe. Sie haben gesagt, Effizienz ist keine objektive Naturgröße. Das heißt, es wird uns auch nicht helfen, wenn wir jetzt Physiker versuchen, uns dabei auf die Sprünge zu helfen. Und etwas anderes, das haben Sie so in dieser Form nicht gesagt, aber Sie haben es mit anderen Dingen mitgeteilt, dass wir, wenn wir über die Frage nach mehr Effizienz verhandeln müssen, offensichtlich ist das sehr viel gravierender, dieses Verhandeln über wie werden wir effizienter, nicht das, ich glaube, da würden alle sagen ja, aber wie, dass wir für dieses Verhandeln eine gewisse Diskursgrundlage uns hernehmen müssen, nämlich, dass in dem Verhandeln und in dem Streiten, was richtige Effizienz ist, man immer die Prämisse anführen muss, dass mein Gegenüber prinzipiell auch Recht haben könnte.
Ja, anders kann man diese kulturelle, gesellschaftliche Aufgabe auch nicht bewältigen. Also ohne Debattenkultur, und da gehört dieser Respekt dazu, geht es nicht.
Ja, Stichwort Analyse von Ineffizienzen und Effizienzen, das fließt ja wahrscheinlich auch ineinander, ist nicht diskret, sondern wahrscheinlich eher fließend, würde ich mal sagen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, lass uns doch ganz einfach Kosten-Nutzen-Betrachtungen machen. Ne? Es gibt das Instrument im deutschen Gesundheitswesen, Kosten-Nutzen-Bewertungen, wird nicht gemacht. Können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wird das aber alles nicht genügen, diese singuläre, einfache Betrachtung. Wie soll es dann alternativ gehen? Wie könnten wir uns einer möglichen Lösung annähern?
Vielleicht machen wir einfach mal eine einfache Kosten-Nutzen-Betrachtung, mit der man das so ein bisschen illustrieren kann. Also stellen Sie sich mal eine Intervention A vor, die kostet 10.000 Euro und bringt ein halbes Quali. Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass wir den Glossar eben nicht komplett gemacht haben.
Quality Adjusted Life Years.
Jawohl, ein Quality Adjusted Life Year, richtig. Also Intervention A kostet 10.000 Euro und bringt ein halbes Quality Adjusted Life Year. Intervention B kostet das Doppelte und bringt ein ganzes Quali. Was ist effizienter, Herr Nössler, erstmal?
Naja, die mich länger leben lässt, oder?
Genau, also ist B erstmal effizienter. Was aber dabei komplett außen vor bleibt, ist der Kontext für wen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Nebenwirkungen, mit welchen Auswirkungen auf das System als Ganzes. Und das ist genau der Kontext, den Sie eben angesprochen haben. Vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Stellen Sie sich mal ein neues Dialogikum vor, das bei einem seltenen, schweren Krankheitsbild die Lebensqualität um 20% verbessert. Nennen wir das Medikament mal Nössler Ivomab, ja?
Nössler Rol hätte ich.
Nee, das muss ja ein Map sein.
Es muss ein Map sein, genau.
Also Nössler Ivomab, ja? So. Mhm. Die Behandlung kostet allerdings 150.000 Euro.
Ich würde 380.000 dafür nehmen im Jahr.
Ja, mal haben Sie runtergehandelt auf 150.000. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht könnte man jetzt sagen, zu teuer, nicht effizient. Aber wenn dieses Medikament die Betroffenen aus der völligen Isolation zurück in das soziale Leben holt, sie wieder arbeitsfähig macht, die Angehörigen entlastet, dann verändert sich vielleicht die Perspektive. Plötzlich steht da nicht nur der Preis, sondern ein gesellschaftlicher Nutzen, der weit über das hinausgeht, was man zahlenmäßig ausdrücken kann. Oder andersherum, ein CT zur Sicherheit bei banalen Kopfschmerzen mag erstmal billig erscheinen, aber wenn es doch nichts bringt, gleichzeitig unnötige Angst schürt und Folgeuntersuchungen nach sich zieht, dann ist es eben nicht effizient. Selbst wenn der einzelne Scan relativ preiswert war. Also kontextualisieren, Herr Nössler, heißt Effizienz nicht nur als technische Relation zu sehen, sondern als eine ethisch-politische Entscheidung. Da spielen Nebenwirkungen eine Rolle. Gerechtigkeit, Machbarkeit, Systemfolgen.
Hm.
Das ist unbequem. Das ist ein dickeres Brett, als was vielleicht gerne hätten.
Das sind ein paar Kilometer Beton, durch die wir da durch müssen, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich habe übrigens für mein Nössler Rivomab einen total coolen Marketing-Trick gefunden. Ich fülle das einfach in so kleinen braunen Fläschchen ab und schreibe Karlsbader Salz drüber. Das wird der absolute Clou, Herr Scherer.
Sehr gut.
Sehr gut. Also der nächste heiße Scheiß am Verordnungshorizont ist eben Nössler Rivomab für günstige 150.000 Euro. An der Stelle müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht mit dem Heilmittelwerbegesetz Probleme kriegen oder mit dem AMG und wir irgendwann einen Anruf vom BfArM oder vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen. An der Stelle vielleicht nochmal Aufklärung, das ist ein Gedankenexperiment gewesen. Wir haben hier kein Präsenz- oder Fertigarzneimittel in der Entwicklung. Das für alle Juristen aus Bonn und Langen. So, kommen wir nochmal zurück. Das Beispiel, das Sie gerade beschrieben haben, mit diesen zwei verschiedenen Interventionen, die auf verschiedenen Ebenen Effekte haben können. Sie haben das Beispiel AU und Fehltage angesprochen. AU und Fehltage kosten die Gesellschaft, auch die Krankenkassen, aber vor allem die Gesellschaft, richtig viel an Wertschöpfung. Ja, AU-Tage. Und wie oft wird das diskutiert? Und tatsächlich ist aber diese Betrachtung im Rahmen zum Beispiel von Nutzenbewertungsverfahren, im Rahmen von Health Technology Assessments relativ selten Thema. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt mal großzügig, bei Impfungen wird ja, bevor die STIKO die empfiehlt, werden ja immer Modellierungen gemacht. Und da werden ja verschiedene Dinge, zum Beispiel Hospitalisierung, kann man alles noch verstehen. Aber so Sachen wie AU und Fehltage, das wird da ganz selten betrachtet. Warum? Ist es so aufwendig? Warum macht man das nicht regelmäßig?
Das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Ich kann nur vermuten, dass es eine Frage des Aufwands ist, aber eigentlich müsste man solche Faktoren sehr viel häufiger berücksichtigen.
Dann ist das ja vielleicht auch fast schon wieder ein Cliffhanger. Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, wenn wir über das Messen von Outcomes sprechen, mit denen wir Effizienzgrade ermitteln und dann natürlich idealerweise mit dem Ziel auch verbessern wollen. Positiv verändern wollen, dann erinnert mich das so ein bisschen an Schrödingers Katze. Kennen Sie Schrödingers Katze?
Jawohl, das ist ein schönes Bild, ja.
Ja, Quantenmechanik, Superposition, Welle-Teilchen-Dualismus, nämlich diese Idee, dass der Beobachter nicht passiv sein kann, sondern durch die Beobachtung Einfluss auf die Natur genommen wird, kann uns das eben beim Messen von Effizienz nicht auch passieren, dass in dem Moment, wo wir zum Beispiel sagen, für uns ist die Anzahl der AU oder der Fehltage eine Messgröße für Effizienz und wenn die sinkt, dann klopfen wir uns alle auf die Schulter und sagen, ey, wir sind effizienter geworden und am Ende produzieren wir aber einen fürchterlichen Fehlanreiz und schaffen Präsentismus.
An Ihrem Bild ist mehr dran, als man auf den ersten Blick denkt. Wie in der Quantenphysik gilt auch im Gesundheitswesen, die Art, wie wir messen, verändert das, was wir messen.
Mhm.
Und manchmal bringt das System genau das hervor, was wir angeblich nur beobachten wollen. Also ich nenne das immer das Finden des Ostereis, das man selber versteckt hat. Nehmen wir mal die Fehlanreize. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel setze, Liegezeiten zu verkürzen, dann ist das zunächst mal sinnvoll. Lange Krankenhausaufenthalte kosten Geld, bergen Risiken. Aber sobald das dann zum zentralen Effizienzkriterium wird, verändern sich die Abläufe. Patientinnen werden früher entlassen, Verweildauern sinken, aber gleichzeitig steigt vielleicht die Rate an Rehospitalisierungen, weil Menschen zu früh nach Hause geschickt werden, Drehtüreffekte und so weiter. Die gemessene Effizienz steigt, aber die reale Versorgungsqualität vielleicht nicht. Also die Art, wie wir messen, was wir messen, verändert die Versorgungsrealität, kann sie verändern.
Sie sind doch Herzinsuffizienzpapst der Allgemeinmedizin, habe ich mal
irgendwo
gelesen.
Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe zu dem Thema habilitiert, aber das ist auch schon eine Weile her.
Ist schon wurscht, aber...
Ja. Machen Sie mich nicht immer so verlegen.
Ich mache es egal. Er ist auch noch nicht rot angelaufen, das kann ich berichten. Aber gerade beim Thema Herzinsuffizienz ist das ja mittlerweile Usus geworden. Ich denke an klinische Studien in dem Bereich. Da wird immer auf Hospitalisierung und Rehospitalisierung in den Outcomes geschaut, ne? So, um genau diese Negativeffekte eben auch mit abzubilden in den klinischen Arbeiten.
Herzinsuffizienz ist ein Paradebeispiel für diese Drehtüreffekte.
Ja. Vielleicht haben Sie da jetzt bei dem Aspekt so eine Überschrift formuliert, nämlich Schrödingers Katze des Gesundheitswesens.
Dann können wir nochmal zur Katze zurückkommen.
Natürlich.
Also zum Beispiel, dann nehmen wir doch mal die DRGs.
Mhm. Super Katze.
Diagnostic Related Groups. Das ist ein Abrechnungssystem, das auf Fallpauschalen basiert. Sehr schön. Erzeugt zwangsläufig ein Verhalten, das sich auch daran orientiert. Und plötzlich wird die Effizienz dann nicht mehr als Versorgungstreffer verstanden, sondern als eine ökonomische Optimierung.
Mhm.
Dann ist die Katze zwar tot, aber das Buffet lebt. Ja, dann ist kein Miau mehr, Ende.
Kein Miau mehr und das Buffet hat überlebt.
Ja. Mhm. Ja, das Budget, nicht das Buffet. Haben Sie Hunger?
Ja, bei der Katze würde Buffet schon passen. Ach, die Katze interessiert sich nicht für Budgets, sondern eher für Buffets.
Ja. Was ich damit sagen will, Effizienzmessung ist niemals neutral. Sie schafft Realität und deshalb ist es auch relativ gefährlich, wenn wir glauben, man könne mit ein paar Qualis objektiv messen, was gute Versorgung ist.
Das ist eine verdammt wichtige Take-Home-Message. Vielleicht ist es sogar die Take-Home-Message für diese Episode: Effizienzmessung schafft Realität und ein Quali allein macht doch keine Effizienz. Vielleicht zum Abschluss dieser Intro-Episode, mit der wir vielleicht schon so ein bisschen klar machen konnten, wie kompliziert diese ganze Angelegenheit ist. Aber da müssen wir alle jetzt gemeinsam durch. Sie haben in diesem Paper, über das wir gesprochen haben, von Silos et al., das die Grundlage für viele der letzten Gedanken war, haben Sie am Ende noch eine gute Nachricht gefunden. Sie haben es im Vorgespräch einen schönen Gedanken genannt, der am Ende dieses Papers steht. Welcher schöne Gedanke ist das?
Also jetzt wird es fast metaphysisch. Ein Lichtblick, wenn man so will. Also ja. Die Autorinnen und Autoren sagen, Ineffizienz ist kein Naturgesetz. Sie ist nicht Gott gegeben. Sie ist nicht unausweichlich. Sie ist menschengemacht und damit auch menschengestaltbar. Das heißt, man kann sie identifizieren und man kann sie verändern. Und das ist eigentlich der schöne Gedanke, der macht eigentlich auch etwas Hoffnung. Wenn wir ehrlich sind, dann fühlen sich doch viele im Gesundheitswesen mehr als Getriebene, denn als Gestalter.
Mhm.
Und wir spüren alle die Komplexität, die Bürokratie, die Fehlanreize und haben das Gefühl, wie wir beide, vielleicht auch manchmal, Herr Nöffler, vielleicht auch im Rahmen dieser Effizienzstaffel, ich kann nichts verändern.
Mhm.
Und das Paper sagt aber, doch, man kann. Nicht von heute auf morgen, nicht im Alleingang, aber gemeinsam in einem systemischen Prozess. Wenn man bereit ist, die Dinge zu hinterfragen, Routinen aufzubrechen, sodass jeder eingesetzte Euro, jede Stunde Arbeit, jedes technische Hilfsmittel wirklich auch dem Patienten und Patientinnen wohl dienen soll. Diesem Ziel muss man sich dann natürlich auch verschreiben.
Das ist doch ein schöner Aufruf. Raus aus der Passivität. Sie machen da ein bisschen Mut, nicht? Also wir haben es in der Hand.
Kann man jedenfalls so als kleinen Hoffnungsschimmer sehen.
Ist das das Fazit für unser erstes Gespräch über Effizienz?
Also wenn wir aus dieser ersten Episode was mitnehmen, dann vielleicht das. Effizienz ist kein Sparziel, sondern ein Gerechtigkeitsversprechen. Effizienz fragt nicht einfach, was kostet das, sondern fragt vor allem, was bringt es? Und zwar, was bringt es wem und zu welchem Preis für alle anderen? Dafür brauchen wir Vergleiche. Und mehr als solche schönen Begriffe brauchen wir vor allem belastbare Daten, ehrliche Debatten, vielleicht auch ein bisschen Mut hier und da, Prioritäten zu setzen und auch Mut zur Transparenz. Und das Ganze ist ja auch kein Spaß oder keine intellektuelle Fingerübung, Herr Nöffler. Ineffiziente Versorgung ist nicht nur teuer, sie ist auch unfair, das ist bitterer Ernst. Und deshalb lohnt es sich nicht nur über Effizienz zu sprechen, sondern es ist eigentlich ein Muss. Und wie spricht man über Effizienz? Wir haben es versucht, heute so ein bisschen vorzumachen, differenziert, kontextbezogen und vor allem, und das steht an erster Stelle, im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Und wenn ich ergänzen würde, auch unter besonderer Berücksichtigung all ihrer Komplexität. Weil das Herunterbrechen auf eine Minimal- und Unterkomplexität wird am Ende nicht dem Ergebnis dienen.
Yes, sir.
Herr Scherer, das war jetzt nur der erste Teil. Wir haben jetzt gerade mal damit angefangen. Fazit haben Sie gezogen. Wollen Sie es mit einem Cliffhanger versuchen für Folge 2?
Ja, in der Folge 2 wagen wir den Blick über die Landesgrenze und gucken, was andere Länder so machen.
Wow, und das kann alles sein, Landesgrenze. Aus Hamburg zum Beispiel, Schleswig-Holstein oder Bremen. Auch das ist denkbar. Martin Scherer, ich danke Ihnen für das erste Gespräch von vielen, vielen, vielen Gesprächen über Effizienz. Wir hören uns wieder. Alles Gute für Sie.
Alles Gute ebenfalls. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.